온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 478. Mexiko ist für Frauen das tödlichste Land Lateinamerikas. Das südmexikanische Oaxaca zählt zu den Bundesstaaten mit der höchsten Feminizidrate des Landes. Trotzdem kämpfen die Frauen in Oaxaca erfolgreich um ihre Rechte. Unser Reinhörer führt uns nach Costa Rica. Das Kollektiv Radio Ocho de Octubre hat sich 2007 gegründet mit dem Ziel, Informationen zu verbreiten, die so nicht in der kommerziellen Medienlandschaft vorkommen. Das kleine Honduras liegt ebenfalls in Zentralamerika und beherbergt mehr als 7% des weltweiten Artenreichtums. Doch die natürlichen Ressourcen und die Biodiversität sind stark gefährdet. Das liegt nicht nur am Klimawandel, sondern auch an der neoliberalen Wirtschaftspolitik. Die an der Nordküste lebenden Garifuna wehren sich gegen beides. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
Mexiko ist das gefährlichste Land Lateinamerikas, was Gewalt gegen Frauen betrifft. Täglich werden 7 Frauen Opfer der als Feminizid bezeichneten Frauenmorde. Gut 95% dieser Morde bleiben straffrei. Das südmexikanische Oaxaca zählt zu den Bundesstaaten mit der höchsten Feminizidrate des Landes. Für Daniela Garcia besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Gewalt gegen Frauen und Mexikos allgegenwärtigem Machismo. Garcia ist Psychologin und Feministin. Zu Beginn ihrer Seminare stellt sie jeder Teilnehmerin immer die Frage, wann sie sich bewusst wurde, eine Frau zu sein. Und meist handeln die Antworten von Gewalt und Diskriminierung.
Es gibt Formen von Gewalt und Diskriminierung, die Schlüsselerlebnisse für die Frauen sind. Das sind zum Beispiel Verbote und Einschränkungen. Du darfst nicht rennen, darfst nicht auf den Baum klettern oder du darfst nicht studieren.
In Mexiko stellen sich viele feministische Initiativen dem alltäglichen Machismo mit Anklagen und Forderungen entgegen. Am 10. Juli 2019 errangen sie einen großen Sieg. An diesem Tag wurde in Oaxaca das sogenannte Ley Olimpia verabschiedet. Laut dem neuen Gesetz wird mit 4 bis 8 Jahren Gefängnis bestraft, wer intime, erotische oder sexuelle Inhalte über eine Person ohne deren Zustimmung verbreitet. Im Jahr 2014 wurde Olimpia Coralmelo Opfer einer solchen Form digitaler Gewalt. Als sie ein von ihr gemachtes Video erotischen Inhalts im Netz entdeckte, wurde ihr klar, dass sie etwas tun musste.
Und dann begannen wir den Kampf und sagten, dass unser Körper nicht für das Vergnügen in den sozialen Netzen da ist.
Heute trägt das neue Gesetz Olimpia Corals Namen. Denn dank ihrer Initiative ist es bereits in der Hälfte aller mexikanischen Bundesstaaten in Kraft getreten. Maritrini Aikra ist Menschenrechtsverteidigerin und kämpft für die Stärkung der Rechte von Frauen. Als feministische Aktivistin setzte sie sich für die Verabschiedung des Ley Olimpia in Oaxaca ein. Aikra berichtet von den Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, um ein geschlechtsspezifisches Gesetz wie das Ley Olimpia durchzusetzen.
Wir brachten feministische Anwältinnen und Spezialistinnen zusammen. Gemeinsam entschieden wir, dass die Rechte der Frauen im Mittelpunkt stehen sollen. Denn die Darstellung intimer Details betrifft zwar Frauen und Männer gleichermaßen, aber Frauen sind von dieser Form von Gewalt stärker betroffen.
De la misma forma se podría decir en hombres y mujeres, la violencia atraviesa de una forma más cruda las mujeres.
Nur wenige Monate nach diesem großen Sieg für die Frauenrechte folgte ein weiterer. Das Parlament Oaxacas entschied, dass Schwangerschaftsabbrüche bis zur 12. Woche straffrei sind. Darüber hinaus verpflichtete es den Staat sicherzustellen, dass Kliniken Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Damit ist Oaxaca der zweite Bundesstaat Mexikos, in dem Abtreibungen legal möglich sind. Vor über 12 Jahren wurden sie bereits in Mexiko-Stadt legalisiert. Als Vorsitzende der Gruppe für Frauenstudien Rosario Castellanos begleitete Angelica Ayala den Gesetzgebungsprozess. Für Ayala gibt es noch viel zu tun, damit das Recht auf Schwangerschaftsabbruch auch praktisch umgesetzt wird.
Wir wissen, dass es noch dauern wird, bis die nötige Infrastruktur geschaffen und das Personal geschult sein wird. Als Zivilgesellschaft müssen wir das Thema weiter im Auge behalten.
Trotz oder vielleicht gerade wegen der Fortschritte bei der Gesetzgebung zur Garantie der Rechte von Frauen versuchen konservative Gruppen alles, um die Anwendung der Gesetze zu verhindern. Anfang Dezember 2019 klagte eine Gruppe von Medizinern für ein Recht auf Verweigerung von Abtreibungen. Das scheint insofern wenig Sinn zu haben, da das mexikanische Gesetz bereits eine Verweigerung aus Gewissensgründen garantiert. Angelica Ayala sieht weitergehende Ziele hinter dieser Klage.
Wir wissen, dass konservative Kreise Druck machen, damit das Gesetz nicht angewendet wird. Sie stellen die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes in Frage. Wir gehen aber davon aus, dass der oberste Gerichtshof Mexikos diese bestätigen wird.
Für Daniela Garcia sind die Fortschritte des letzten Jahres ein Zeichen dafür, dass sich die mexikanische Gesellschaft im Wandel befindet. Sie spricht von einer Übergangsgeneration, die dabei ist zu lernen, sich der strukturellen Gewalt gegen Frauen entgegenzustellen.
Pues la mayoría de la sociedad y principalmente los hombres, pues no les gusta que nos movamos de lugar.
Großen Teilen der Gesellschaft, allen voran den Männern, gefällt es nicht, dass wir selbstständig werden. Und da kommt die Schuld ins Spiel. Die Schuld, ein eigenes Sexualleben zu haben, die Schuld, Erfolg zu haben oder einfach nur etwas für sich zu machen. Diese Schuldgefühle sollen uns einschränken.
Um der strukturellen Gewalt etwas entgegenzusetzen und die Wahrung ihrer Rechte einzufordern, organisieren sich immer mehr Frauen in feministischen Gruppen. Eine dieser Gruppen trifft sich jeden Donnerstag in Oaxaca. Unter Anleitung von Daniela Garcia tauschen sich die Frauen aus und unterstützen sich gegenseitig.
Bienvenido a la radio.
¿Qué diablos está pasando?
Somos La Tribu, un proyecto comunitario y alternativo de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Educa presenta Espacio Social. Radio
Progreso. Onda Rhein-Hörer.
Reportagen unserer lateinamerikanischen Partnerradios.
Übersetzt, kontextualisiert und zusammengefasst.
No se quede con las ganas, oiga.
Radio 8 de octubre.
Plan fiscal que no es justo, que realmente lo que afecta más es a la sociedad más pequeña.
Radio 8 de octubre ist ein zentralamerikanisches Kollektiv, das sich 2007 in Costa Rica gegründet hat, mit dem Ziel, Informationen zu verbreiten, die nicht in der kommerziellen Medienlandschaft thematisiert werden. Das Kollektiv berichtet einmal wöchentlich in einer knapp zweistündigen Sendung unter anderem über die sozialen Kämpfe der Gesellschaft in Costa Rica und der Region. Folgend hört ihr Ausschnitte vom Programm, in dem es um die studentischen Blockaden der öffentlichen Universitäten in Costa Rica ging.
La toma, 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 la toma,
Am Morgen des 16. Oktober 2019 begannen studentische Proteste, die über mehrere Wochen andauerten. Sie richteten sich gegen eine Kürzung und Umstrukturierung des Etats der öffentlichen Universitäten. Die Protestwelle verbreitete sich schnell. Sie ging von Punta Arenas, einer der ärmsten Regionen Costa Ricas, aus und binnen eines Tages gelang sie bis zu den Universitäten des Landes. Die Studierenden besetzten Gebäude der Universitäten und blockierten Hauptverkehrsadern der Hauptstadt San José, um so auf die Missstände aufmerksam zu machen. Doch wie kam es eigentlich zu den Protesten?
Eins wissen wir sehr sicher, nämlich dass den öffentlichen Universitäten in den letzten Jahren systematisch Gelder gestrichen wurden. Das muss jetzt aufhören. Wir sehen einen enormen Rückschritt in der öffentlichen Bildung, weil die derzeitige Regierung über die Jahre Gelder aus dem Fonds für höhere Bildung gekürzt hat.
Daniela, Studentin und Mitglied des Frente Universitario Autonomo, einer studentischen Bewegung, die sich im Zuge der Proteste formiert hat, spricht über ihre Unzufriedenheit mit den Plänen des Finanzministeriums für den Fonds der höheren Bildung. Dieses hat für 2020 eine Umstrukturierung von 70 Milliarden Colones, umgerechnet etwa 110 Millionen Euro, verlauten lassen. Der Gesamtetat beträgt für das Jahr 2020 umgerechnet etwa 564 Millionen Euro. Vor allem betroffen von dieser Umstrukturierung sind das Bildungsangebot sowie Stipendienprogramme der öffentlichen Universitäten. Ein Fünftel dieses Etats soll 2020 für den Bau neuer Gebäude und deren Ausstattung genutzt werden. Dies führte zu viel Unmut unter den Betroffenen der öffentlichen Universitäten.
Es ist eine direkte Attacke auf die öffentlichen Universitäten, denn diese leben vom Geld des Fonds für höhere Bildung. Von diesem Geld werden schließlich Stipendien für Studierende und Gehälter für DozentInnen bezahlt. Na klar fragen wir uns dann, was der Sinn dahinter ist, wenn diese Gelder plötzlich für etwas anderes eingesetzt werden. Dann haben wir zwar schöne Gebäude, aber keine Forschung mehr.
Konkret geht es um den Etat der öffentlichen Universitäten, um die Autonomie der Universitäten und dass Transparenz geschaffen wird, was mit bestimmten Geldern passiert. Wir als Interinos, also als feste Freie, fordern außerdem bessere Arbeitsbedingungen. Unser Arbeitsverhältnis ist prekär. Wir sind für die Durchführung der meisten Kurse zuständig und kümmern uns um die meisten administrativen Prozesse und trotzdem haben wir nur befristete Verträge und keinerlei Absicherung.
Verstärkt wurden die Proteste durch die Ereignisse des 23. Oktober 2019, an dem die Polizei gewaltvoll die Straßenblockaden vor dem Rektorat der Universidad Nacional aufhob. In den Medien wurde sehr unterschiedlich über die Proteste berichtet. Während sich kleinere Medien eher solidarisch mit den Studierenden zeigten, sahen es vor allem die kommerziellen Medien auf eine Diffamierung der Proteste ab. Aus Sicht der studentischen Bewegung war die Besetzung der Gebäude ein fundamentaler Aspekt der Proteste. Alonso, des Frente Universitario Autónomo, erklärt auch warum.
Man besetzt ein Gebäude nicht einfach so aus einer Laune heraus, auch wenn uns das von bestimmten Personen unterstellt wurde. Man besetzt ein Gebäude, um so Druck aufzubauen und so die Entscheidenden zum Nachdenken anzuregen. Denn es scheint, dass das, was sie uns lehren, den Vorlesungssaal nicht verlässt. Es ist der Zeitpunkt gekommen, an dem man nicht mehr schlafen kann. Wir müssen aufwachen, uns informieren und gemeinsam weiterkämpfen. Denn wir befinden uns alle in dem gleichen Kampf.
Y no de quedarse quietos. Tenemos que seguir en pie de lucha desde este movimiento estudiantil, desde el Frente Autónomo Interuniversitario, porque todos estamos unidos en la misma lucha.
70 mil millones condicionados, un golpe bajo para todos los becados, un TFP precario ilimitado, movimiento estudiantil rebelde organizado.
Historisch gesehen wurden studentische und soziale Kämpfe immer schon auf der Straße ausgetragen. Wir sehen momentan in Lateinamerika und auch anderen Orten der Welt, dass immer mehr Menschen ankämpfen gegen das neoliberale System, das uns alles wegnimmt. Deshalb ist es für mich so wichtig, hier zu sein. Denn nur gemeinsam können wir etwas verändern. Darum fordern wir bessere Studien-, Arbeits- und Lebensbedingungen.
Es geht hierbei um mehr als nur Wände mit Graffiti zu besprühen und Gebäude zu besetzen. Es sei ein Klassenkampf, betonen Studierende, und vor allem sei es eine Auseinandersetzung zwischen Zentrum und Peripherie, weil vor allem die Bildungsangebote der regionalen Standorte der öffentlichen Universitäten von den Kürzungen und Umstrukturierungen der Gelder betroffen seien.
Y yo creo que hay que entender una cosa muy, muy importante, que es que las sedes regionales en nuestras universidades públicas son los sectores más afectados.
Von den Kürzungen betroffen sind vor allem die regionalen Vertretungen der Universitäten. Sie werden vernachlässigt und sind somit komplett auf sich gestellt. Kurse und ganze Studiengänge wurden deshalb in den letzten Jahren geschlossen. Studierende waren somit gezwungen, nach San José zu ziehen, um einen Abschluss zu erlangen.
Estudiantes que tienen que entonces trasladarse a Rodrigo Facio para poder terminar su carrera.
El Valle Central.
El Valle Central, exactamente.
Porque el modelo de educación tiene que estar al servicio de las comunidades.
Das Bildungsmodell muss zugänglich sein für alle. Das wurde schon vor über 100 Jahren in der Reform von Córdoba so festgeschrieben. Bildung muss öffentlich sein. Und genau das wollen wir, dass alle einen Zugang zu höherer Bildung haben. Es geht auch um die Generierung von Wissen. Und ich kann sagen, ich habe in 7 Tagen hier bei den Protesten mehr gelernt, als in 4 Jahren Universitätsvorlesungen.
Die Studierenden haben durch die Blockaden erreicht, dass die Summe für die Erneuerung von Gebäuden halbiert wurde. Ein weiterer Erfolg der studentischen Bewegung ist der Rücktritt der Finanzministerin Rocío Aguilar am 23. Oktober 2019. Die Proteste hielten trotzdem bis zum 7. November 2019 an und wurden von vereinzelten Gruppen darüber hinaus weitergeführt. Für das Frente Universitario Autónomo reichen diese Zugeständnisse nicht. Sie haben keinen Platz in einem Entscheidungsgremium bekommen und fühlen sich nicht ernst genommen. Daher sehen sie es nicht als Ende, sondern als Beginn einer Bewegung, da die Studierenden nun endlich aufgewacht seien. Dies war eine Reportage des Radio 8 de Octubre aus Costa Rica. Acá solo hay dos lados, rico y poderoso contra pueblo organizado. ¿Dónde estáis tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú?
Radio 8 de Octubre, 12 años, transmitiendo rebeldía y organización.
Und jetzt ein Hinweis. Das Münchner Öko-Büro sucht noch Teilnehmende für eine Solidaritätsreise nach Honduras. Diese findet in Kooperation mit der honduranischen Menschenrechtsorganisation Ofrané statt. Ofrané tritt seit über 40 Jahren für kulturelle und Landrechte der indigenen Garifuna-Bevölkerung ein, die an der Nordküste von Honduras lebt. In Honduras werden die Landrechte der Garifuna jedoch durch korrupte staatliche Behörden, Tourismusprojekte, Palmölplantagen und Drogenkartelle bedroht. Im August 2020 soll es daher eine 4-wöchige Solidaritätsreise nach Honduras geben, um die Garifuna kennenzulernen und ein selbstorganisiertes Gegenmodell zu unterstützen, die neu gegründete Gemeinde Vallecito. Es geht darum, internationale Präsenz zu zeigen, in Workshops Wissen auszutauschen und über Vallecito und die Kämpfe der Garifuna zu berichten. Anmeldeschluss für die Reise ist der 15. Februar. Wenn ihr Interesse habt, findet ihr mehr Infos zu den Kosten und zur Anmeldung auf der Homepage öku-büro.de.
Honduras liegt in Zentralamerika. Und obwohl diese Region nur 0,5% der weltweiten Landmasse ausmacht, ist die Artenvielfalt sehr hoch. Honduras beherbergt mehr als 7% des weltweiten Artenreichtums. Dieser Reichtum, also die natürlichen Ressourcen und die Biodiversität, sind aber stark gefährdet. Das liegt einerseits am Klimawandel und andererseits an der neoliberalen Wirtschaftspolitik des Landes. Diese Politik sorgt dafür, dass die natürlichen Ressourcen weiter ausgebeutet werden. Und das, obwohl Honduras eins der Länder ist, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Es gibt aber auch Menschen, die sich gegen diese Politik wehren, zum Beispiel die Garifuna. Das ist eine Volksgruppe, die an der Nordküste von Honduras lebt. Rita Trautmann und Jutta Blume haben mit einer Aktivistin der Garifuna gesprochen. Sie hat ihnen erzählt, was sie und ihre MitstreiterInnen gegen die Ausbeutung unternehmen und wie sie sich vor den Folgen des Klimawandels schützen.
Die afro-indigenen Garifuna leben seit mehr als 200 Jahren an der karibischen Küste in Honduras und erfahren täglich, wie ihr Lebensraum dem Raubbau zum Opfer fällt. Es sind vor allem Frauen, die bei der Verteidigung des Territoriums eine aktive Rolle spielen. Eine von ihnen ist Miriam Miranda, seit mehr als 10 Jahren Koordinatorin der Garifuna-Organisation Ofrané.
Hay comunidades que se están yendo. O sea, ya tenemos desplazados ambientales. De la zona de Gracias a Dios salió un 70%.
Es gibt Gemeinden, die verschwinden allmählich. Wir haben schon Klimaflüchtlinge. In dem Departement Gracias a Dios sind auf dem Dorf Bataya ca. 70% der Bevölkerung weggegangen. Dort zu leben ist nicht mehr möglich. Das Meer ist so weit ins Landesinnere bis zur Lagune vorgedrungen, dass das Dorf fast verschwunden ist. Aber in den Gemeinden tut man etwas. Frauengruppen haben eine Art Frühwarnsystem gebildet, um Notrufe bei allem Möglichen machen zu können, also auch bei Naturkatastrophen.
De emergencia cuando hay algún desastre natural, ¿no?
Wo es noch geht, versuchen die Gemeinden, die Küsten zu stabilisieren, etwa indem sie die Strände aufforsten. Doch die Garifuna-Gemeinden an Honduras Nordküste haben nicht nur mit der Klimakrise und dem steigenden Meeresspiegel zu kämpfen. Die Landrechte der afroindigenen Garifuna werden immer wieder in Frage gestellt, sowohl von Seiten des Staates als auch von Privatpersonen und Unternehmen, die sich die Territorien einfach aneignen. Und bedroht sind dadurch nicht nur die angestammten Territorien der Garifuna, sondern auch natürliche Ökosysteme, die dazu beitragen, die Küste zu schützen. Um Unternehmen zu begünstigen, hat die Regierung unter anderem ein Gesetz erlassen, das die Errichtung von Sonderentwicklungszonen, genannt CEDES, ermöglicht.
Es sind die zonas especiales de desarrollo, por un lado. Están la explotación petrolífera por otro lado y las
Einerseits gibt es die Sonderentwicklungszonen, andererseits die Ausbeutung der Ölvorkommen mit Konzessionen dafür. Und dann ist da noch der massive Anbau von Ölpalmen. Das alles ist wie ein Plan, die Garifuna-Gemeinden auszulöschen. Es ist grauenvoll. All diese Projekte betreffen unsere Dörfer. Aber für den Staat, für die Regierung existieren wir nicht.
Vienen a afectar a las comunidades y es que para el Estado para el gobierno no existimos en esa costa.
Was für die Regierung in erster Linie existiert, das sind wirtschaftliche Interessen. Als es darum ging, die Sonderentwicklungszonen durchzusetzen, sprach Präsident Juan Orlando Hernández immer wieder von unbesiedelten Gebieten, in denen diese installiert würden. Tatsächlich leben dort jedoch Menschen, betont Miranda. Und noch dazu hat Hernández sein Auge auf tatsächlich unbesiedelte Gebiete geworfen, nämlich auf Naturschutzgebiete. Im Jahr 2017 wurde das Tourismusgesetz verabschiedet. Miriam Miranda.
¿Cuál es el problema de esa ley del incentivo al turismo que establece que aún dentro de las áreas protegidas se van a poder llevar a cabo?
Was ist das Problem am Tourismusgesetz? Das Gesetz sieht vor, dass selbst innerhalb von Schutzgebieten Tourismusprojekte durchgeführt werden können. Nicht nur in den Pufferzonen, sondern auch in den Kernzonen der Schutzgebiete. Das ist eine sehr schwerwiegende Situation. Es werden damit Projekte legalisiert, die gerade auf den Weg gebracht werden. Und vor allem kann mit diesem Gesetz die Grenze der Schutzgebiete verändert werden. Also die Gebiete können zugunsten von Wirtschaftsprojekten verkleinert werden. Das ist eine riesige Falle, denn damit wird es möglich werden, dass auch Bergbauprojekte realisiert werden können, wie der Fall Guapinol zeigt. Dort gibt es den Nationalpark Carlos Escaleras, in dem ein Bergbauprojekt existiert. Das Gleiche passiert in der Garifuna-Gemeinde Sambu Creek. Zwischen den Gemeinden Sambu Creek und Triunfo de la Cruz wurde ein Wärmekraftwerk gebaut, im Schutzgebiet Gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Schutzzonen, wenn sie nicht durch neue Projekte beschnitten und ausgehöhlt werden, bieten in Honduras ohnehin nur einen begrenzten Schutz. Ein Beispiel dafür ist das Biosphärenreservat Rio Platano. Dort finden sich jede Menge illegale Ansiedlungen sowie Viehweiden, denen der Wald zum Opfer fällt. Inmitten des Nationalparks Janet Carvas wurden mittlerweile Ölpalmen angepflanzt. Einerseits wird also die ursprüngliche Natur zerstört, entlang der gesamten Nordküste finden sich Monokulturen von Ölpalmen. Andererseits geben sich Staat und internationale Entwicklungszusammenarbeit den Anschein, Wald- und Klimaschutz zu betreiben. Wie mit dem von Deutschland abgeschlossenen Abkommen zum Genehmigungssystem für Holzeinfuhren, das sogenannte VPA-FLECT. Was darunter zu verstehen ist, erklärt Rainer Tegtmeier, Senior Researcher bei Global Witness.
FLECT steht für Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Das ist ein Action Plan, der von der EU 2003 eingesetzt wurde, hat verschiedene Komponenten. Die erste Komponente ist die sogenannte VPA, Voluntary Partnership Agreements. Die werden geschlossen zwischen also Holzproduzentenländern und der EU. Der Hintergrund ist der Kampf gegen den Handel mit illegalem Holz. Nun, die Legalität wird aber bestimmt oder definiert in den Produzentenländern.
Mit einer FLECT-Genehmigung würden die Importländer aus ihrer Sorgfaltspflicht entlassen. 2018 wurden die Verhandlungen abgeschlossen. Sobald die EU und Honduras das Abkommen unterzeichnet und ratifiziert haben, tritt es in Kraft. Die Wirksamkeit kann bei der in Honduras weit verbreiteten Korruption aber bezweifelt werden. Das ist nicht der einzige Kritikpunkt, erklärt Rainer Tegtmeier.
Wenn es also legal ist, in einem Staat Holzeinschlagskonzession zu vergeben, ohne die Bevölkerung, die in diesem Wald lebt und von dem Wald lebt, ohne die Bevölkerung zu konsultieren oder Einstimmung oder Zustimmung zu erhalten, dann ist das Holz zwar legal, aber beraubt die Bevölkerung von ihren Einnahmequellen und von ihren Lebensunterhaltsquellen. Insofern ist es zwar legal im Sinne der verordnenden Behörde, ist aber unethisch oder ist sogar eine Verletzung von Menschenrechten. Denn die Menschen haben das Recht, ihre Lebensbedingungen nicht nur gute Lebensbedingungen zu haben, sondern die Lebensbedingungen zu verbessern und vor allen Dingen auch sich gut ernähren zu können.
Für Miriam Miranda ist VPA FLECT eine falsche Lösung im Kampf gegen die Klimakrise. Und noch dazu eine, die die Rechte der indigenen Völker untergräbt. Um das Abkommen zu implementieren, so wollen es die Vereinten Nationen, sollte ein Konsultationsgesetz für die indigenen Gemeinden verabschiedet werden. Ein Entwurf dazu liegt momentan auf Eis. Für die indigenen Gemeinden würde es nur Nachteile bringen, ist Miranda überzeugt. Denn die Gemeinden würden zwar zu Projekten auf ihren Territorien befragt, hätten aber kein Vetorecht, was internationalem Recht zuwiderliefe. Der Schutz der Territorien und der Natur, von und mit der die Garifuna leben, liegt daher darin, die eigene Kosmovision zu wahren. Bei den Garifuna kommt dabei den Frauen eine besondere Rolle zu.
Las mujeres como que sentimos de primera mano la necesidad urgente.
Wir Frauen fühlen am nächsten die Dringlichkeit, das Land, die natürlichen Ressourcen, zu schützen. Das Territorium ist wie ein Gemeinschaftshaus, in dem Sinne, dass wir es brauchen, mit allem, was es hat, nicht nur zum Aussehen, sondern alles das, was es uns für das menschliche Zusammenleben gibt. Um eine Trommel herzustellen, brauchen wir spezielles Holz, genau wie für ein Kanu. Das kauft man nicht im Supermarkt. Das gibt uns das Land und deshalb müssen wir das Territorium schützen. Deshalb schützen wir auch nicht nur den Teil, wo unser Haus steht.
Neue Hoffnung setzen die Garifuna auf die Gemeinde Vallecito. Diese wurde auf einem 1200 Hektar großen Stück Land, für das die Garifuna Landtitel haben, im Jahr 2012 neu gegründet. Inmitten von Ölpalmenplantagen und den Aktivitäten von Drogenkartellen pflanzen Frauen Yucca und Kokospalmen. Wenn die Palmen einmal Früchte tragen, sollen daraus Öl und andere Produkte gewonnen werden. In Vallecito hoffen die Garifuna, besser vor dem steigenden Meer geschützt zu sein, denn die Gemeinde liegt etwas im Hinterland. Und es ist ein Ort der Hoffnung, der immer wieder von Menschen aus anderen Gemeinden und von anderen indigenen Gruppen besucht wird. Im Juni 2019 trafen sich hier 1500 Frauen und Kinder aus ganz Honduras, um sich in ihrem kollektiven Widerstand gegen das vor 10 Jahren mit dem Putsch etablierte Regime gegenseitig zu bestärken. Im November 2019 überreichte Kurt Beck Miriam Miranda in Berlin den Menschenrechtspreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Für Miranda ist das eine Anerkennung der jahrzehntelangen und kollektiven Arbeit von Ofrani.
Alles Gute, herzlichen Glückwunsch.
Muchísimas gracias por este.
Vielen, vielen Dank für diese Ehrung und Anerkennung des Kampfes der Garifuna. Der Preis ist eine Anerkennung für das ganze Garifuna-Volk, den ich stellvertretend entgegennehme. Es ist wichtig zu erwähnen, dass nichts von dem, was Sie gesehen haben, eine Person alleine machen kann.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de